Laudetur Jesus Christus. Hier ist Radio Vatikan mit dem Weltkirchenmagazin.
Herzlich willkommen zu einem neuen Blick auf die Geschehnisse in der Weltkirche. Aus dem Studio von Radio Vatikan begrüßt Sie Mario Galgano. In der heutigen Sendung hören Sie folgende Themen: die Wahlen in Frankreich und ihre Auswirkungen auf die dortige Kirche. Außenminister Frank-Walter Steinmeier auf eine unübliche Tour im Heiligen Land und die Katholiken in Belgien gehen für den Schutz der Familie auf die Straße. Das und mehr gleich nach den Nachrichten, heute mit Silke Schmidt.
Der vatikanische Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone erwartet vom Papstbesuch in Brasilien wichtige Impulse. Im Gespräch mit Radio Vatikan meinte Bertone wörtlich: Der Papst kennt den amerikanischen Kontinent sehr gut. Jetzt ist die günstige Gelegenheit, die wichtige Botschaft auszusprechen und eine große Solidaritätsbewegung anzustoßen, die Gerechtigkeit auf dem lateinamerikanischen Kontinent in den Vordergrund stellt. Bertone lobte ausdrücklich die guten Beziehungen zwischen Staat und Kirche in Brasilien. Das Ordensleben steht heute vor großen sozialen, wirtschaftlichen und religiösen Herausforderungen, das sagte Benedikt XVI. Am Montag vor Ordensoberinnen aus allen Teilen der Welt. Er riet ihnen, sich nicht zu sehr von den Problemen des täglichen Lebens einfangen zu lassen. Wörtlich meinte er: Eure erste Sorge soll es sein, euren Mitschwestern zu helfen, Christus zu suchen. Die Vatikanische Kleruskongregation hat einen neuen Sekretär. Papst Benedikt XVI. Berief Bischof Mauro Piacenza in dieses Amt und ernannte ihn gleichzeitig zum Erzbischof. Der aus Genua stammende 62-Jährige war bisher Präsident zweier päpstlicher Kommissionen, nämlich jener für die Kulturgüter der Kirche und jener für Archäologie. Der deutsche Medienbischof Gebhard Fürst von Rottenburg-Stuttgart hat Pläne über einen eigenen digitalen Fernsehkanal der katholischen Kirche bestätigt. In einem Interview meinte Fürst wörtlich: Wir müssen natürlich zuerst die finanziellen Ressourcen anschauen, wir müssen die personellen Möglichkeiten prüfen, die wir haben. Auch die Beziehungen zu den öffentlich-rechtlichen Sendern sollten durch ein solches Projekt nicht leiden. Regimekritiker Erzbischof Pius Nube hat erneut den Rücktritt von Präsident Robert Mugabe von Simbabwe gefordert. Mugabe und seine Regierung seien korrupt, sagte der Erzbischof von Bulawayo dem britischen Sender BBC. Die Verfolgung der Opposition und das Leid der Zivilbevölkerung würden immer dramatischer. Kritiker der Regierung würden geschlagen, gefoltert und verhaftet. Auch er selbst sei bedroht worden, sagte Nube, der bereits mehrfach zu einer friedlichen Revolution in Simbabwe aufrief.
Frankreich hat einen neuen Präsidenten gewählt. Mit deutlicher Mehrheit hat Nicolas Sarkozy am Sonntagabend die Präsidentschaftswahlen gewonnen. Mit dem früheren Innenminister zieht ein Befürworter der stärkeren Trennung von Staat und Kirche in den Élysée-Palast von Paris ein. Gudrun Seiler analysiert die Wahlen aus dem Blickwinkel der katholischen Kirche in Frankreich.
Danke, heilige Theresia, titelt heute die Homepage der französischen Bischofskonferenz. Erst auf den zweiten Blick wird klar, dass das kein Kommentar zum Urnengang von gestern ist. Man muss bis ganz nach unten auf der Homepage vorstoßen, um ein Dossier zu den Wahlen zu finden. Es enthält aber keinen aktuellen Kommentar, sondern zwei Dossiers der Bischöfe vom März zu einem brüderlicheren und gerechteren Frankreich und Prinzipien, die der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Kardinal Jean-Pierre Ricard, vor einem guten Monat mit Blick auf die Wahlen entwickelte. Tenor: Ja zur Familie, Nein zur Euthanasie, Ja zu mehr sozialer Gleichheit. Auf den jetzigen Wahlgewinner Sarkozy gemünzt scheint dort ein Absatz, der zu einer großherzigen Aufnahme von Einwanderern aufruft. Vor allem aber wird die Kirche sich jetzt daran erinnern, dass Sarkozy sich zu seiner Zeit als Innenminister immer zu einer stärkeren Trennung von Staat und Kirche bekannt hat. Der jetzige Präsident war es auch, der durch Druck und Ermutigung die Gründung eines nationalen Islamrates mit zustande brachte und dadurch den Islam auch gegenüber den alteingesessenen Religionsgemeinschaften aufwertete. Eher halbherzig wirkte hingegen Sarkozys Einsatz für das Verbot religiöser Symbole in der Öffentlichkeit, das sogenannte Anti-Kopftuch-Gesetz, das vor allem ein Anliegen von Präsident Jacques Chirac war. Die katholische Kirche in Frankreich beklagt sich über ein Klima des immer stärkeren Laizismus, einer Laicité, zu der sich auch Sarkozy oft bekennt. Sie fürchtet, aus der Öffentlichkeit immer weiter abgedrängt zu werden, in eine Nische hinein. Viele trauen Sarkozy zu, an die Grundlagen der Staat-Kirche-Beziehungen rühren zu wollen. Andererseits hat er sich im Wahlkampf aber auch als überaus gesprächsbereit gezeigt und zuletzt deutlicher auf die politische Mitte gezielt. Wie es der Kirche unter einem Präsidenten Sarkozy ergeht, das muss sich also erst noch erweisen. Interessantes Detail am Rand: Der neue erste Mann im Staat will sich offenbar in einem Kloster auf die Übernahme seiner Rolle vorbereiten.
Christen in der Türkei haben es nicht einfach. Deshalb fordert die Konferenz Europäischer Kirchen, kurz KEK, besseren Schutz für die religiösen Minderheiten in der Türkei. Jean-Arnold de Clermont, der Präsident der ökumenischen Organisation, die unter ihrem Dach unter anderem orthodoxe, anglikanische und lutherische Christen vereint, hat die französische Regierung in einem offenen Brief dazu aufgefordert, sich in dieser Sache in Ankara einzusetzen. Am 18. April waren in der osttürkischen Stadt Malatya drei Mitarbeiter des christlichen Verlagshauses Sirve ermordet worden. Unter ihnen ein deutscher Staatsbürger.
Auch verantwortliche Moslems in der Türkei selbst haben gegen dieses Verbrechen protestiert. Wir stehen also mit unserer Kritik von außen nicht allein da. Wir betrachten diese Morde als direkte Folge der Laxheit der türkischen Regierung gegenüber den Anliegen der religiösen Minderheiten in den vergangenen Jahren. Viele Verbrechen sind da bis heute unbestraft geblieben, sodass Leute sich frei fühlten, diesmal die Grenze zum Mord zu überschreiten.
Die Türkei fehle bis heute ein Statut, das die Rechte der religiösen Minderheiten festschreibe. Das kritisiert Clermont. Wenn Politiker durch den Nahen Osten reisen, dann besuchen sie normalerweise Tel Aviv, Jerusalem und vielleicht Ramallah. Der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier hat das bisher auch so gemacht. Aber bei seiner Tour durch die Region an diesem Wochenende wich er von der üblichen Route ab. Zwischen politischen Gesprächen und Hintergrundinformationen besuchte der Minister mit seiner Delegation die Bethlehemer Geburtskirche, die Brotvermehrungskirche in Tabqa sowie die Ausgrabungen von Kafarnaum, der Stadt Jesu. Gabi Fröhlich war bei dieser ungewöhnlichen Politikertour am See Genezareth dabei.
Sonntagnachmittag in Tabqa. Eine junge Schwalbe schimpft über die Besucher. Der Prior der deutschen Benediktiner an der Brotvermehrungskirche erklärt dem Außenminister die Bedeutung des biblischen Ortes.
Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie kommen hier entlang und dann halten Sie natürlich erstmal an. Stellen die Füße ins Wasser, vielleicht den Kopf oder den ganzen Kerl, wie auch immer. Und dieses ruht ein wenig aus und rastet, ist auch die Grundatmosphäre des Evangeliums.
Steinmeier fragt immer wieder nach. Man merkt, dass er mit christlichen Themen vertraut ist. Schließlich ist der SPD-Mann über die evangelische Jugendarbeit zur Politik gekommen und spricht bis heute regelmäßig auf Kirchentagen.
Und dies ist keine Pilgerreise. Den Eindruck will ich mit der Delegation nicht erwecken.
Steinmeier muss es betonen, sonst könnte man glatt auf die Idee kommen. Denn gleich geht es weiter von Tabqa nach Kafarnaum zu den Ausgrabungen der Stadt Jesu, wie sie in der Bibel genannt wird. Und am späten Nachmittag endet der Ausflug in den Norden Israels mit der klassischen Pilgerbootsfahrt über den See Genezareth. Allerdings hört die Delegation dort nicht das Evangelium vom Gang Jesu über das Wasser, sondern wird über die Wasserknappheit in der Region informiert. Für Steinmeier ist klar:
Wir sollten nicht so sehr darauf hoffen, dass Wunder in dieser Region geschehen. Für die Wunder, die hier geschehen müssen, sind die, die politische Verantwortung tragen, verantwortlich. Und dafür müssen wir arbeiten.
Dennoch hält der Minister die Arbeit der kirchlichen Institutionen im Nahen Osten für ungeheuer wichtig. In den kirchlichen Schulen etwa werde das Miteinander von christlichen und muslimischen Kindern in bewundernswerter Weise gelebt, betont er. Und auch die Ordensleute mit ihren Pilgerhäusern hätten eine Botschaft, die in Politik und Gesellschaft hineinreiche. So auch die Benediktiner in Tabqa.
Überzeugt hat mich der Grundsatz, nach dem hier gelebt wird, ruht ein wenig aus und rastet. Das wäre ein Grundsatz, den man all denjenigen zurufen möchte, die in viel zu vielen internationalen Konflikten an der Eskalation beteiligt sind.
Am Samstag hatte Steinmeier Bethlehem einen ganzen Tag gewidmet und besuchte dabei auch die Geburtsbasilika. Die Delegation übernachtete sogar einmal in Bethlehem. Es war das erste Mal seit langem, dass ein deutsches Regierungsmitglied dort bei den Palästinensern ins Hotel ging. Steinmeier wollte damit auch einen Anreiz für Touristen und Pilger geben, die seit dem Bau der israelischen Sperranlagen der Geburtsstadt Jesu eher fernbleiben. Außerdem versprach er den Bethlehemer Handelsleuten, sich für sie einzusetzen. Statt nur von europäischen Subventionen zu leben, sollen sie in Europa ihren Christbaumschmuck und ihre bunt bestickten Stoffe besser verkaufen können. Solche politischen Entscheidungen gingen für den Außenminister Hand in Hand mit den Besuchen an den Pilgerstätten im Heiligen Land.
Zu wissen, dass auch für unser Geschäft ein wenig christliche Zuversicht notwendig ist und sich dieser Tatsache an einem solchen Ort zu vergewissern, ist schon wichtig.
Facenda de Esperanza, Bauernhof der Hoffnung. So heißt das Drogenprojekt, das Papst Benedikt bei seiner Brasilienreise diese Woche besuchen wird. Doch Drogenprobleme gibt es nicht nur in Brasilien, sondern auch in Deutschland. Mehrere hunderttausend bundesdeutsche Bürger sollen drogenabhängig sein, viele davon schon seit ihrer Jugend. Ihnen eine neue Perspektive zu geben, das versucht Gut Neuhof bei Berlin, eine Facenda de Esperanza in Deutschland. 25 Männer und 12 Frauen leben dort. Initiiert wurde das Projekt in Deutschland von Pfarrer Georg Schlütter. Wie es zu einer deutschen Facenda kam, das hat ihn unser Kollege Pater Max Capabianca gefragt.
Ich habe damals als Pfarrer in Berlin-Kreuzberg gearbeitet, kannte viele Drogenabhängige, habe die meistens bei ihrer Beerdigung kennengelernt. Wenn die sich wieder einen goldenen Schuss gesetzt hatten, dann war ich als Pfarrer gefragt. Und mich hat das sehr bewegt, wie man einen Weg daraus finden kann. Und ich bin diesem Projekt in Brasilien begegnet und zufälligerweise auch dabei der Bundesfamilienministerin. 1997 war das. Und da haben wir miteinander gesprochen und sie hat mir Mut gemacht, sowas in Deutschland auch zu beginnen.
Was ist das Besondere an den Facendas? Was unterscheidet sie eigentlich von anderen Drogenhilfeeinrichtungen?
Die Facendas geben den jungen Leuten einen neuen Sinn im Leben. Dadurch, dass wir jeden Tag ein Wort aus dem Tagesevangelium nehmen, unser Leben danach versuchen zu orientieren. Und dann wird ganz einfach bei uns gearbeitet, 8 Stunden am Tag. Dazu gehört ein Leben in Gemeinschaft. Wir haben also keine Einzelzimmer und keinen Service, sondern jeder muss für alles hier selbst gerade stehen und für die Gemeinschaft mit einstehen.
Wie kann man sich das vorstellen? Werden bei Ihnen denn die ehemaligen Drogenabhängigen, Sie nennen sie ja Rekuperanten, werden die also bei Ihnen alle fromm?
Also wir können niemanden bekehren. Wir wollen auch niemanden bekehren, sondern wir möchten den jungen Leuten unsere Liebe schenken. Und ich habe die Erfahrung gemacht, sie sind sehr liebenswert und sie sind auch liebesfähig. Die Droge macht ja aus dem Menschen zunächst mal einen Egoisten, dass er nur immer um dieses Ich, Ich, Ich drumherum kreist. Und wenn du diesen Schritt schaffst zur nächsten Liebe, dann hast du gewonnen. Dann hast du im Grunde die Droge besiegt.
Jetzt besucht der Papst ja diese Woche die Facenda da Esperanza in der Nähe von Sao Paulo. Eine Delegation ihrer Berliner Facenda wird auch dabei sein.
Wir freuen uns sehr darauf, dass wir da hinfahren dürfen. Wir fahren mit 40 Leuten dahin, eine Gruppe von Ehemaligen und auch Rekuperanten von hier. Als die Enzyklika Deus Caritas Est veröffentlicht wurde, da war einer von unseren Rekuperanten hier vom Hof in Rom dabei und hat vor dem Bischof Cordes und der entsprechenden Öffentlichkeit seine eigene Erfahrung hier erzählt. Und der Papst ist für uns der Heilige Vater, der wie ein Vater auch für uns da ist und Orientierung gibt.
Das Stichwort Familie wird so viel benutzt wie noch nie. Ob in Politik oder Kirche. Dabei werden Vertreter aller gesellschaftlichen Bereiche nicht müde zu betonen, wie bedeutsam und gleichzeitig wie bedroht die Lebensform Familie sei. Letzteres gilt in ganz besonderer Weise für Familie in Osteuropa. Nach dem Fall des Kommunismus gehören sie zu den großen Verlierern der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen. Das deutsche Hilfswerk Renovabis möchte etwas dagegen tun. Einander Halt sein, Ehe und Familie im Osten Europas stärken. Unter diesem Motto steht in diesem Jahr die Pfingstaktion des Hilfswerkes Renovabis. Der Hauptgeschäftsführer von Renovabis, Dietger Demuth, erklärt uns:
Stellen wir die Familie besonders in den Mittelpunkt, in Familien in Osteuropa. Die Familien sind ja eigentlich in Osteuropa in einer großen Schwierigkeit. Ja. Das hängt mit vielem zusammen. In Russland ist eine Ehescheidungsrate von fast 80%. Ja. Dann haben wir Drogenprobleme, wir haben letztendlich auch die Migration, dass wegen der Arbeitslosigkeit in vielen östlichen Ländern, also viele im Westen sind, auf diese Weise werden also Familien auseinandergerissen. Junge Frauen gehen im Frauenhandel sozusagen, also in den Westen, und landen häufig als Prostituierte und so weiter. Und da müssen wir also etwas für die Familien tun. Das ist in diesem Jahr eben unser Schwerpunkt.
Im vergangenen Jahr konnte Renovabis rund 900 Projekte in 25 Ländern Mittel-, Ost- und Südosteuropas mit 31 Millionen Euro unterstützen. Renovabis-Geschäftsführer Pater Dietger Demuth weist auf das massive soziale Gefälle in Europa hin. Tag für Tag ereigneten sich menschliche Tragödien, unter denen nicht zuletzt die Kinder zu leiden hätten.
Durch Familienzentren in den verschiedenen Ländern versuchen wir eben erstmal vor allen Dingen Beratung zu geben, gerade meinetwegen den jungen Frauen auch zu Rat zu geben, also bestimmte Dinge und nicht einzugehen, sich nicht verblenden zu lassen oder sie anschließend wieder zu integrieren. Wichtig ist, dass in vielen östlichen Ländern auch das ungeborene Leben keinen hohen Wert hat, also Abtreibung ist häufig eine Methode der Familienplanung, dass wir da eben versuchen, auch hier den Familien Mut zu geben und Stärke zu geben. Vielfach gehen die jungen Leute eben aus den Ländern weg und es bleiben die Alten dort, und auch da eben wirklich zu versuchen, dass doch auch möglichst viele junge Menschen dazu helfen, dass ihr Land aufgebaut wird. Also gibt es eine Fülle von Fragen hier im Osten, und wir sind froh, dass wir dieses Programm unterstützen können.
Wir bleiben beim Thema Familie. In den Straßen von Brüssel marschierten am vergangenen Samstag Tausende von Katholiken für den sogenannten Family Pride. Die Gläubigen in Belgien wollten mit dieser Kundgebung die Bedeutung der Familie für die europäische Gesellschaft hervorheben. Die Veranstaltung sorgte aber für einiges Aufsehen in Belgien, da in den vergangenen Wochen Vorwürfe gegen den Bischof von Namur laut wurden, er diskriminiere Homosexuelle. Der Organisator der Family Pride, Jean-Philippe Raspail, nimmt dazu Stellung.
Die Angriffe auf den Bischof von Namur sind ähnlich wie die Angriffe auf den Präsidenten der italienischen Bischofskonferenz. Auch bei uns haben sich die Politik als auch homosexuellen Organisationen in ungerechter Weise eingemischt. Leider ist es in Belgien schwierig, die Katholiken für Anlässe wie den Family Pride zu mobilisieren.
In Italien findet am 12. Mai eine ähnliche Kundgebung in Rom statt. Dennoch sieht Raspail einen großen Unterschied zur Veranstaltung in Italien.
Wir haben nicht dieselbe Tradition, in der Öffentlichkeit präsent zu sein, wie in Spanien, Italien oder Portugal. Wir haben auch weniger Unterstützung von den Politikern, weil es hier in Belgien keine Politiker mehr gibt, die sich als Christdemokraten bezeichnen und sich für diese Werte einsetzen.
Sie hörten Weltkirchenmagazin. Weitere Informationen und Nachrichten aus der Weltkirche erfahren Sie auf unserer Homepage unter der Adresse www.radiovatikan.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Mario Galgano. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche. Hier ist Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.